lese den Predigttext aus dem Römerbrief, der ein bisschen was über Dienst sagt. Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem Einzelnen von euch, überschätzt euch nicht und reut euch nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner Selbsteinschätzung, und zwar jeder so, wie Gott es für ihn bestimmt hat und wie es dem Maßstab des Glaubens entspricht. Es ist wie bei unserem Körper. Der eine Leib besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben dieselbe Aufgabe. Genauso bilden wir Menschen, die zu Christus gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln betrachtet sind wir wie unterschiedliche und doch zusammengehörende Körperteile. Wir haben verschiedene Gaben, je nachdem, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat. Wenn jemand die Gabe hat, als Prophet zu reden, soll er das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Wenn jemand die Gabe hat, der Gemeinde zu dienen, soll er ihr diesen Dienst leisten. Wenn jemand die Gabe hat, zu lehren, soll er als Lehrer wirken. Wenn jemand die Gabe hat, zu ermutigen, soll er Mut machen. Wer etwas gibt, soll das ohne Hintergedanken tun. Wer für die Gemeinde sorgt, soll sich voll für sie einsetzen. Wer sich um die Notleidenden kümmert, soll Freude daran haben. Aus den Werten, die wir uns als Gemeinde gegeben haben, lese ich den Text über Dienst. Dienst. Wir üben uns in einem dienstbereiten und gabenorientierten Lebensstil. Männer und Frauen dienen bei uns gleichermaßen, nach innen und außen, mit den vielfältigen uns anvertrauten Gaben. Wir ermutigen, klein und groß, Gaben einzusetzen. Wir sind füreinander und für unseren Auftrag in treuer und kontinuierlicher Mitarbeit verlässlich. Wir respektieren einander in der Unterschiedlichkeit der Gaben, Potenziale, Neigungen und Stile. Wir bemühen uns, qualitativ hochwertig zu arbeiten. Gleichzeitig darf man bei uns Fehler machen. Wir achten den Dienst der Leitung in unserer Gemeinde und dienen und die, die ihn für uns ausüben und Entscheidungen treffen. Wir üben uns in der starken Demut, zu der Jesus uns ruft, und trachten auch mit unserem Besitz zuerst nach Gottes Reich.
Liebe Greifbar-Gemeinde, was denkt ihr so über euch selbst? Oder persönlicher gefragt, was hältst du von dir selbst? Wie steht es um dein Image? Oder was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Man kann ja unglaublich optimistisch und zuversichtlich über sich selbst denken. Im Rückblick auf dieses Jahr schaue ich auf die Fußball-Europameisterschaft. Und da wurde Bobby Charlton interviewt. Nun sind die meisten hier im Raum, wenn ich mich so umgucke, ehrlich gesagt nahezu alle, viel zu jung, um Bobby Charlton zu kennen. Aber Bobby Charlton war ein wirklich Großer im englischen Fußball. Er war Teil der Mannschaft, die 1966 Weltmeister wurde, und zwar gegen uns, gegen die Deutschen. Und Bobby Charlton wurde nach dem Spiel England gegen Island interviewt. England hatte gerade gegen Island, 1-2 verloren. Nun, Bobby, wie hätte denn die 1966er Mannschaft gegen diese Isländer gespielt? Und Charlton antwortete, ohne mit der Wimper zu zucken, wir hätten sicherlich 1-0 gewonnen. Der Reporter fragt zurück, wie? Nur 1-0? Nun, sagt Bobby Charlton, die meisten von uns sind schon über 70. Wie denken wir über uns? Das ist für Paulus eine wichtige Frage. Und wir schauen mal einen Moment darauf, was Paulus bei den Christen in Rom sah. Er sah nämlich Leute, die in der Gefahr standen, immerzu zu hoch von sich selbst zu denken. Er sieht lauter Leute, die ihr Ego ein bisschen zu lieb haben. Pimp your ego könnte ihr Motto sein. So ein bisschen wie beim neuen Schlager von Robbie Williams. I'm beautiful, I'm wonderful, I'm magical und so weiter. I love my life. Ja, ich kenne auch das. Sie motzen sich dauernd so ein bisschen auf. Sie denken von sich immer so, dass alle anderen nur im Schatten stehen können. Es sind lauter kleine Carsten Maschmeyers, die mit der Millionärsformel: Ich kann es und ich zeige es euch. Und weil sich der Paulus Sorgen macht, dass das nicht gut geht auf Dauer, sagt er: Bitte, liebe Römer, denkt nicht so überheblich über euch selbst. Denkt lieber bescheiden, maßvoll und besonnen über euch selbst. Stellt euch nicht dauernd in den Vordergrund. Als ich das so las und an uns heute hier dachte, kam mir folgender Gedanke: Es könnte auch andersherum gehen. Es kann sein, dass wir nicht unser richtiges Maß finden, also nicht angemessen über uns selbst denken, weil wir uns andauernd kleiner machen als nötig. Wir denken dann eher, wir packen das eh nicht, wir sind höchstens Mittelmaß, wir haben nicht viel zu bieten. Manchmal wird uns das auch von anderen richtig gehend eingeredet. Ich hatte in dieser Woche ein Beratungsgespräch mit einer Studentin, nicht aus der Theologie, damit ihr gar nicht erst überlegt, wer es war. Sie quälte sich, weil ihre Eltern ihr angesichts ihres Studienbeginns sagten: Du packst das sowieso nicht mit diesem Studium. Toller Start, wenn man einen solchen Spruch im Nacken hat. Du packst das sowieso nicht. Irgendwann kriecht ein solcher Satz nämlich ins eigene Herz. Was bin ich schon? Was kann ich denn? Man kann sein Ego nämlich nicht nur pimpen, man kann auch dauernd darauf rumkloppen. Ist auch nicht besser. Der große Psychologe Albert Bandura nennt das die Selbstwirksamkeitserwartung. Bei der Selbstwirksamkeitserwartung geht es darum, ob wir annehmen, dass wir genügend Kompetenz besitzen, um einer Herausforderung gewachsen zu sein. Ob wir also sagen, ich habe Einfluss auf den Gang der Dinge, ich kann das schaffen. Und übrigens, das ist nicht dasselbe wie positives Denken, sondern es speist sich aus Erfahrung und aus Zuspruch. Ich erlebe, dass mir Dinge gelingen, andere trauen mir etwas zu und schon bin ich beim nächsten Mal ein bisschen zuversichtlicher. Und Menschen mit einer gesunden Selbstwirksamkeitserwartung kommen in der Regel besser durchs Leben. Worauf ich hinaus will? Paulus sieht die Christen in Rom eher in der Gefahr, ihr Ego zu sehr aufzupumpen. Denkt angemessen von euch, hieß da, denkt bitte nicht zu groß. Sähe er das Gegenteil, würde er ebenso deutlich sagen: Bitte denkt angemessen über euch. Denkt bloß nicht zu klein. Wie also denkst du über dich? Was ist dein Selbstbild? Wen siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Und wenn wir uns jetzt als Gemeinde mal so spaßeshalber zum adventlichen Gruppenfoto aufstellen würden, wo würdest du dich hinstellen? Ganz vorne, am besten in der Mitte oder am Rand oder ganz hinten, am besten kaum zu sehen oder einfach mittendrin und ganz dabei? Ich glaube, dass ein gesundes Selbstbild aus einer Mischung von Zuversicht und Demut erwächst. Zuversicht und Demut. Dabei balanciert die Zuversicht die Demut aus und die Demut balanciert die Zuversicht aus. Sodass wir weder zu klein denken, noch es immer zu übertreiben. Und an der Stelle kommt nun der Hauptgedanke, den Paulus hier den Römern schenkt, zur Geltung. Wie kriege ich ein zuversichtlich demütiges und ein demütig zuversichtliches Bild von mir selbst? Und die Antwort, die Paulus gibt, heißt erstens Gnade und zweitens Gnadengabe. Die erste Antwort heißt Gnade. Paulus redet von der Gnade, die Gott ihm geschenkt hat, aber auch den Römern. Gnade ist mir gegeben. sagt er ganz am Anfang. Und Gnade ist uns gegeben. Gnade ist die Gabe Gottes schlechthin. Gnade heißt auf Griechisch Charis. Gnade ist es, worauf wir im Advent warten. Gnade ist das Geschenk, das uns an Weihnachten erwartet. Denn Gnade hat einen Namen, Jesus. Jesus ist Gnade. Gnade ist Jesus. Wer Gnade empfängt, der sagt von sich selbst voller Zuversicht, ich bin ein begnadeter Mensch, no longer a slave to fear, I am a child of God. Wer Gnade empfängt, der sagt von sich selbst voller Zuversicht, ich wurde begnadigt und lebe nur aus Gnade. Denn Gnade ist ja immer ungeschuldet und unverdient. Gnade ist ein trotzdem, ich hätte es ja doch wahrscheinlich anders verdient. Und Gnade ist ein vorher. Bevor ich etwas leiste, bin ich bejaht und angenommen. Und Gnade ist dann auch nochmal ein nachher. Wenn Bilanz gezogen wird, dann wiegt Gnade mehr als alles, was mir gelungen ist und viel mehr als alles, was mir daneben gegangen ist. Denn was gelang und was daneben ging, entscheidet ja nicht mehr über mich. Ich bin ja begnadet. Niemand und nichts kann mir das noch rauben, denn Gnade ist mir gegeben. Und aus Gnade, so geht der Gedanke weiter, bin ich nun ein Glied am Leib Christi. Ein Glied, nicht nur ein Mitglied einer Kirche, das hoffentlich auch, aber Glied am Leib Christi. Wie soll ich also von mir denken? Ich bin ein Glied am Leib Christi. Ich bin so mit ihm verwachsen, na wie, übertreiben wir jetzt nicht gleich wieder sofort, sagen wir, mein kleiner Finger mit mir. Ohne eine sehr schmerzhafte Amputation, die wir aber schlechten Krimis überlassen, wäre ich gar nicht zu lösen von ihm. Und eins sage ich euch, Jesus gehört nicht zu denen, die sich den kleinen Finger amputieren lassen. Ich bin und bleibe Glied am Leib Christi. Das ist Gnade. Und das ist es, was ich von mir denken soll. Ich werde nicht Olympiasieger, ich werde nicht Nobelpreisträger, ich werde nicht Germany's Next Topmodel, ich werde nicht Bundeskanzlerin, aber ich bin Glied am Leib des Herrn. Und würde ich doch noch Olympiasieger, Nobelpreisträger, Topmodel oder Bundeskanzlerin, ich wäre nicht mehr geworden, als ich vorher schon längst war, nämlich Glied am Leib Christi. Und würde ich das Examen nicht bestehen, im Beruf nichts zu Wege bringen und sonst auch kaum Spuren in dieser Welt hinterlassen, ich wäre immer noch Glied am Leib Christi. Ich möchte hier eine kleine Zwischenbemerkung machen, die dem Paulus, glaube ich, gut gefallen würde. Ob sie euch gut gefallen wird, weiß ich nicht. Ich wurde nämlich in diesen Leib des Herrn hinein getauft. Als wir getauft wurden, wurde nämlich die Gnade für uns persönlich. Seither steht das Versprechen von Gnade über unserem Leben. Und jetzt lasst einmal, vor allem die Theologen unter uns, lasst einmal einen Moment alle Vorbehalte fahren, dass das mit der Taufe ja alles ganz furchtbar schwierig ist. Lasst euch bitte die Taufe nicht madig machen. Sie ist das große Gnadenzeichen. Natürlich wartet Gott auf Resonanz und Glauben und Vertrauen und all das, aber vor aller Resonanz kommt Sonanz. Wir sind getauft. Darum können wir gewiss von uns sagen, ich bin getauft, ich bin begnadet, ich bin mit Christus verwachsen, so soll ich also von mir denken. Und deshalb ermutigen wir in dieser Gemeinde ausdrücklich auch alle jungen Eltern, ihre Kinder früh taufen zu lassen. Das Ja der Gnade stehe über allem Tun, vor allem Entscheiden, jenseits allen Wollens und Könnens. Jedes Kind soll bei uns so aufwachsen. Ich bin getauft, gewollt und geliebt. So soll ich von mir denken, demütig und zuversichtlich. Die zweite Antwort heißt Gnadengabe. Das klingt auf Deutsch ein bisschen komisch. aber auf Griechisch klingt es wunderbar. Denn die eine Gnade heißt Charis und die vielen Gnaden heißen Charismata. Das ist schon deshalb so schön, weil es Einheit und Vielfalt wunderbar zusammenhält. Wir haben alle miteinander eine einzige, hinreichende, rettende, anmutige und herrliche Gnade empfangen. Und wir haben alle verschiedene, beglückende, anmutige und dienstbare Gnadengaben empfangen. Wie soll ich von mir denken, ich bin begnadet und begabt? Ich habe Charis und Charisma. Ich habe bei der Vorbereitung einen uralten Kommentar zu dieser Stelle im Römerbrief gelesen. Da schreibt 1955, letztes Jahrhundert, letztes Jahrtausend, der Walter Lüthi aus der Schweiz. Zitat: Man wird also nicht in die Christenfamilie eingegliedert, wie die Biene ins Volk oder die Ameise in den Haufen. Nein, Christus, der die Einheit und das Haupt der Kirche ist, nimmt jeden Einzelnen ernst, indem er jeden mit einer Gabe segnet und jeden mit einer Aufgabe betraut. Nicht Biene, nicht Ameise, aber mit einer Gabe gesegnet und mit einer Aufgabe betraut. Das ist die Pointe. Und jetzt fügen sich die Dinge ganz allmählich zu einem Bild zusammen. Bisher haben wir ja im Wesentlichen auf uns selbst geschaut. Wie sollen wir von uns denken, demütig und zuversichtlich? Jetzt weitet sich der Blick. Wir sind ein Glied am Leib des Herrn, das heißt ja auch, wir hängen an anderen Gliedern am Leib des Herrn. Da ist neben mir, dem kleinen Finger, der Ringfinger. Da ist etwas weiter weg das Handgelenk, der Ellenbogen, der Bizeps. Da ist das Knie, die Niere und der rechte Knöchel. Und alles hängt zusammen, alles ist nötig, alles hat eine Aufgabe und alles hat eine Begabung. Guckt euch mal um, rechts und links, so ganz vorsichtig. Und sagt Hallo zur Lunge und zur Nase. Begrüßt euch, ihr braucht einander, denn was könnte schon das Knie ohne den Unterschenkel oder der Fuß ohne irgendwas? Was wären die Augen ohne die Ohren? Und jetzt, falls ihr schon gedacht habt, wann kommt er denn mal zur Sache, sind wir bei den Werten unserer Gemeinde. Wir sind alle begnadet und begabt. Und wir hängen alle an Christus und aneinander. Und das alles wird uns nicht etwa als Option gesagt, so nach dem Motto, so könntet ihr euch ja mal spaßeshalber verstehen, weil Paulus redet hier nicht in Bildern. Paulus redet hier nicht in Bildern. Er sagt nicht, ihr seid wie ein Leib. Er redet von Wirklichkeiten. So versteht ihr euch richtig, sagt er, ihr Einzelnen und ihr begreifbar. Wir sind alle begnadet mit der einen Gnade, wir sind alle begabt mit den vielen Gaben und wir hängen alle an dem einen, an Christus und wir hängen alle an den vielen, die mit uns getauft sind und an Christus glauben. Und dann macht Paulus zum Schluss ein paar Dinge klar, die wir mit unserer Formulierung bei den Werten einfangen wollten. Und ich nenne einfach vier der Reihe nach ganz kurz. Der erste Gedanke geht so: Es gibt in unserer Gemeinde keine unbegabten Menschen. Jedem ist etwas gegeben und keinem alles. Jedem ist etwas anderes gegeben und kaum zweien dasselbe. Die Gemeinde kennt keine Scheidung in die begabte Elite hier und den unbegabten Rest dort. Denn alle haben Charis und Charisma. Und eine gesunde Gemeinde erkennt man daran, dass sie dieser Fülle Raum gibt. Eine gesunde Gemeinde gibt denen Raum, deren Gaben ganz offensichtlich sind, die reden, musizieren, leiten, organisieren und so weiter. Und eine gesunde Gemeinde macht sich auf eine eifrige Suche nach den unscheinbaren Gaben und nach den verborgenen Gaben und ermutigt alle, die sie haben. Gaben, die nicht sofort zu erkennen sind. Gaben, die die stillen Dienste tun, die beten oder reparieren oder besuchen. Oder spenden, die nachgehen, freundliche Karten schreiben, andere ermutigen und noch einen Besuch machen. Es gibt in der Gemeinde keine unbegabten Menschen. Wir sagen es ausdrücklich, Frauen und Männer, kleine und große, Akademiker und Schulabbrecher, niemand ist ohne Aufgabe und jedes Gabe wird geachtet als eine Gabe der Gnade. Zweiter Gedanke. Ich soll meine Gabe der Gemeinde nicht entziehen. Denn Jesus hat es so eingerichtet, dass alles, was nötig ist, auch da ist. Er hat in uns investiert. Er hat sich das genau ausgedacht. Er gibt, was wir brauchen. Und wenn mal jemand weggeht von uns, was ganz gelegentlich mal vorkommt, dann hat er schon längst einen Spielertransfer vorbereitet. Walter Lüthi schreibt auch dazu was Interessantes. Paulus, sagt er, rechnet zwar nicht damit, dass einer keine Gabe habe, wohl aber allen Ernstes damit, dass einer eine hat und sie nicht braucht. Das kann an der Gemeinde liegen, weil sie die Gabe nicht sieht oder ihr nicht Raum gibt. Es kann aber auch an mir liegen, weil ich mich entziehe oder ziere. Vielleicht spüre ich auch, wenn ich hier anfange, meine Gabe einzubringen, dann hat das seinen Preis. Es ist auch ein Opfer. Und wenn es gut geht, ein lebendiges, aber ein Opfer. Aber so ist das. Wenn ein Glied am Leibe seinen Dienst nicht verrichtet, dann fängt der Leib an zu hinken. Dann kommt er nicht von der Stelle oder es fängt an, weh zu tun. Meine Gabe ist mir geschenkt, damit ich mit ihr diene, dem Leib Christi, der Gemeinde und dem Herrn selbst. Mit dem, was ich gut kann. Und übrigens, das gehört dazu, und das haben wir auch ausdrücklich so formuliert, in dem Ausmaß, das mit meiner Lebenskraft jetzt möglich ist. Nicht geträumt und ideal, sondern mit dem Ausmaß, das mir heute hier möglich ist. Vielleicht muss ich lernen, nicht immer alles, aber auch wirklich alles dem Dienst in der Gemeinde vorzuziehen. Vielleicht muss ich lernen, mein Maß anzunehmen, weil in dieser Phase meines Lebens eben nicht mehr als das geht, was gerade geht. Vielleicht muss ich lernen, dass es auch anderes als die Gemeinde gibt. Mag sein. Nur, dass ich verlässlich werde, dass wir uns aufeinander verlassen können, das zählt in dem Maß, das jetzt geht. Darum ist Dienst ein so wichtiger Wert für unsere Gemeinde. Der dritte Gedanke geht so. Er vertieft, was ich gerade sagte. Denn meine Gabe, wenn ich sie denn mal nutze, nutze ich am besten im Zusammenspiel mit anderen. Wenn wir heute Abendmahl feiern werden, dann werden wir das sehen, erleben und hoffentlich auch spüren. Wir sind nicht nur als Einzelne sehr persönlich in den Leib Christi hinein getauft, wir teilen nun als die vielen miteinander verwachsen den Leib Christi im Mahl am Tisch des Herrn. Wir sind so aufeinander verwiesen. Wir sind nicht nur ein Freundeskreis von Menschen, die einander sympathisch sind, hoffentlich auch das. Wir sind keine Firma, die den Einzelnen immer nur als Arbeitskraft achtet. Das nun hoffentlich nicht. Wir sind kein Sportverein, in dem man mittut oder auch einfach mal nicht mehr mittut, weil es keinen Spaß mehr macht. Wir sind nicht wie ein Leib, wir sind ein Leib. Und darum ist es so entscheidend, dass wir aufeinander achten und füreinander sorgen. Und darum heißt es bei uns nicht, das ist die Stadthalle, und da ist noch das Ostseeviertel oder umgekehrt. Oder das sind unsere Iraner und eure Syrer und die haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Oder unsere Studenten oder die Kinder. Alleinlebende interessieren uns nicht und so weiter. Wir denken immer füreinander. Der letzte Gedanke, den Paulus vorträgt und in unsere Werte einträgt, ist das besondere Wie im Umgang mit den Gaben. Also wie wir unsere Gaben einsetzen. Sie sind ja so unterschiedlich. Und wir respektieren diese Unterschiedlichkeit. Gnade und Gnadengabe sind ein wunderschönes Zusammenspiel von Einheit und Vielheit. Eine Gnade, viele Gaben. Und die Liste dieser Gaben ist nie abgeschlossen. Paulus denkt an Leute, die lehren und predigen können. Er denkt an solche, die sich der persönlichen und sozialen Notlagen annehmen. Er denkt an solche, die trösten, begleiten und herausfordern. Er denkt an solche, die spenden und an solche, die leiten. Das ist die Liste hier im Römerbrief. Aber diese Liste könnten wir beliebig verlängern. Denn die Fantasie der Gnade war nicht am Ende, als die Bibel fertig geschrieben war. Da sind Leute, die können singen, Räume dekorieren, Präsentationen schreiben, tapezieren, Leute transportieren, Fahrräder reparieren, Essen kochen, Theater spielen und so weiter. Viele Gaben. Und auch unsere Lebensgeschichte ist eine Gabe, denn mit unseren Aufs und Abs bringen wir besondere Erfahrungen ein, die die Gemeinde braucht. Unsere Stärken sind eine Gabe, aber auch unsere Schmerzen, an denen wir wachsen mussten, sei du der Mittelpunkt in meiner Stärke und in meiner Schwäche. Unser besonderer Stil, so wie wir eben sind, wie sich unsere Seele äußert, ist eine Gabe. Viele Gaben. Und wir wollen diese Buntheit feiern, wir wollen sie respektieren, manchmal auch nur ertragen. Aber auf keinen Fall in ein graues Einerlei überführen. Und dann macht uns Paulus noch auf eins aufmerksam. Er sagt nämlich, alle Gaben haben ein Maß und eine Richtung. So sollen die, die lehren und predigen, dem einen Wort Gottes treu bleiben. So sollen die, die Barmherzigkeit üben, das nicht mit schlechter Laune und überheblichem Gehabe tun, sondern innerlich heiter und äußerlich freundlich. Es gibt so eine Art Ethik im Umgang mit den Gaben. Und daran arbeiten wir. Daran arbeite ich ein Leben lang. Dass ich mit meiner Gabe diene und mich nicht aufplustere. Ich wieder am Anfang. Pimp my gift ist nicht im Sinne des Apostels. Ich soll dienen, indem ich meine Gabe zur Verfügung stelle. Und wenn ich meine Gabe zur Verfügung stelle, soll ich auch mit ihr dienen. Lerne zu dienen. Mich selbst nicht so wichtig nehmen. Das Unscheinbare tun. Nicht verdrossen sein, wenn ich keinen Applaus bekomme. Mich nicht mit anderen messen, so als wäre unser Dienst in Wahrheit ein Wettkampf. Treu bleiben, wenn es mühsam wird. Mich korrigieren lassen. Nicht beleidigt sein, wenn mir jemand einen kritischen Hinweis gibt. Das alles, ihr Lieben, ist uns nicht in die Wiege gelegt. Aber seit der Taufe auferlegt. Das müssen wir üben, weil es uns nicht leicht zufällt. Die Gemeinde ist auch eine Art Lebensschule und ich bin davon überzeugt, dass auch unser weltliches Leben ungemein davon profitiert, wenn wir das hier in der Gemeinde lernen. Bin am Ende. Wie denkst du über dich? Was ist es, das du heute mitnimmst? Vielleicht dies. Höher kann niemand von sich denken. Mehr kann ich nicht sein. Weniger bin ich nie mehr, denn ich bin begnadet. Ich bin in den Leib Christi hineingetauft. Oder das. Keiner ist unbegabt. Auch ich nicht. Ich bin begabt. Und ich bin herausgefordert, mit meiner Gabe zu dienen. Wo tue ich das eigentlich? Wo könnte ich es tun? In welchem Maß? Und wie soll ich an mir arbeiten und das Dienen lernen? Wir gehören ja zusammen. Was ist also mein Beitrag zum Ganzen? Ich stehe gleich mit den anderen am Tisch des Herrn. Wir sind sein Leib. Und wenn sich Gottes Volk über Charis und Charismata freut, dann könnte es jetzt gemeinsam rufen,